Du Georg, viele Männer hadern ja heutzutage mit ihrem Selbstverständnis. Du auch?
Mit dem Selbstverständnis? Nee, mit meinem eigenen eigentlich nicht. Aber wenn ich mich so umschaue, in meiner Generation, ja, hadern viele. Du hast doch recht. Vielleicht auch ich. Ja. Weil wir haben mal darüber gesprochen, am Rande, so arbeiten. Und das ist ja typisch männlich wohl ist, dass man sich, dass man 5 Tage arbeitet, sich da total aufreibt und irgendwann kriegt der Mann dann so einen Herzinfarkt. Und da dachte man, das Rollenbild ist völlig überkommen, ist es aber vielleicht doch nicht. Und ich gehöre, glaube ich, schon zu einer Gruppe, die sich gut vorstellen kann, nö, will ich nicht. Hängt auch mit meiner persönlichen Familiengeschichte zusammen, können wir vielleicht später drüber reden. Ich kann mir auch vorstellen, auch kürzer zu treten und weniger zu arbeiten. Nur, das ist echt ein Diskussionspunkt so. Alle ähnlich alt wie ich bin 52 in unserem Freundeskreis, dass viele sagen, nee, ich würde gerne irgendwie früher aufhören oder nur 4 Tage arbeiten. Aber es ist nicht so einfach.
Darüber wollen wir heute reden. Über das Selbstverständnis der Männer, wo es so ein bisschen wackelt, wo sie vielleicht auch mal weich werden, wo sie sich andere Modelle wünschen und warum sie nicht endlich leben.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Ute Müller und Franziska Wagenknecht.
Herzlich willkommen zu MWD, männlich, weiblich, divers, dem feministischen Podcast der Nürnberger Nachrichten. Und wir haben heute einen Gast, und zwar den Georg. Ute, stell ihn doch mal vor.
Ja, der Georg Körfken ist Leiter der Regional- und Bayern-Redaktion hier bei uns im Hause. Er ist 52 Jahre alt und er hat 2 Kinder, einen 18-jährigen Sohn und eine 14-jährige Tochter. Und macht sich viele Gedanken über Familie, Arbeit, was er sich da an neuen Modellen vorstellen kann. Und das finden wir einfach jetzt mal spannend, um auch darüber zu diskutieren, was wir uns als Frauen vielleicht da so wünschen.
In der letzten Folge haben wir über den weiblichen Orgasmus und die Klitoris gesprochen. Und da haben wir auch tatsächlich einiges an Feedback bekommen. Ich habe mich total gefreut. Es war durchweg positiv. Ja, wir haben sowohl unter unserem Artikel als auch auf Facebook quasi einen Dank dafür erhalten, dass wir uns mit dem Thema befassen und dass wir das ein bisschen publik gemacht haben quasi. Das hat mich total gefreut. Da wollte ich mich noch bei den Usern bedanken. Ja, der Georg, der hat ja, also du hast ja schon erzählt gerade so ein bisschen über dein eigenes Selbstverständnis und du hast gesagt, in der Arbeit kürzer treten ist ein Thema. Hm. Erzähl doch mal, wie...
Ja, ich glaube, dass wir so, also wie gesagt, so um die 50 so in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, viele und da war es ja ganz normal, ich bin jetzt ein Nesthäkchen, das heißt, mein Vater ist schon länger tot, ist auch sehr früh gestorben, aber da war es ganz normal, da hat man halt, Mann war voll der Ernährer halt der Familie, Frauen haben, wenn über, also eher selten gearbeitet, also nicht so heute so im Bekanntenkreis, wo eigentlich alle Frauen auch arbeiten, aber halt weniger und da war das so ein ganz normales Rollenbild und glaube ich, in unserer Generation meint man, ist es anders und wenn man dann so im Gespräch draufkommt und genauer hinschauen, ist es eigentlich, hat sich nicht so richtig viel geändert. Also in den meisten Fällen ist natürlich die Begründung, der Mann verdient mehr. Und da können wir ja dann drüber reden, warum ist das so? Und die Frauen, verdienen weniger beziehungsweise arbeiten auch weniger. Also die aus der so Kindererziehungszeit, die Teilzeit, haben sie eigentlich mitgenommen. Also ich muss jetzt nachdenken, wer da wieder in Vollzeit gegangen ist. Das ist, glaube ich, sehr selten. Ja, und darüber, das ist so ein Ding, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das ist gar nicht so selten in meiner Generation, dass man eigentlich weniger gern arbeiten würde. Ich meine, ich habe jetzt beruflich das Gegenteil gemacht. Ich arbeite bestimmt in nächster Zeit nicht weniger, aber das ist jetzt mein persönliches Ding.
Ist ja ganz interessant, im Väter-Report von der Bundesregierung von 2016 wurden Männer mal danach gefragt, ob sie sich mehr oder weniger mit ihren Kindern beschäftigen möchten, wie so ihr Selbstverständnis ist. Und da haben 70% ähnlich gesagt wie du, Georg, ich mache schon mehr als mein Vater. Also ich bin präsenter für meine Kinder als mein Vater. 58% der Männer mit ganz kleinen Kindern unter 6 Jahren würden gerne sogar die Hälfte der Betreuung übernehmen. Das fänden sie ideal. Und immerhin 79% wünschen sich grundsätzlich mehr Zeit. Aber die Tatsachen sind halt so, das partnerschaftliche Modell leben nur 14% der Eltern. Und wir sind damit natürlich noch weit von diesen Wünschen der Männer entfernt. Woran liegt das, Georg, dass die Männer sich was wünschen und es dann nicht leben?
Tja, also ich glaube zum einen, wenn man ehrlich ist, liegt es an den Männern selbst. Das ist ja auch ein bisschen so soziale Erwünschtheit, dass man sagt, ja, das würde ich total gern machen, aber dann machen sie es halt nicht. Und das andere, das ist wirklich schwerfällig. Ich meine, immer mehr Leute sind mobil, müssen pendeln. Also viele sind auch, also auch im Bekanntenkreis jetzt wieder, die sind gar nicht da vor Ort. Also sie könnten jetzt ihre Kinder gar nicht in die Schule zum Kindergarten bringen, so als kleines Beispiel, weil sie einfach unter der Woche woanders arbeiten. Also ich glaube, so diese zwei Sachen, dass man einerseits so, gibt es ja häufig im Leben, nicht nur bei Männern, dass man Sachen sich vornimmt und dann nicht umsetzt. Und das andere, dass es echt nicht geht. Und vielleicht bei dem, was man sich vornimmt und nicht umsetzt, vielleicht muss man da erstmal ansetzen. Also mein persönlicher Fall war jetzt wieder so, dass ich echt immer Wert darauf gelegt habe, meine Kinder in den Kindergarten zu bringen. Das finde ich jetzt nichts Besonderes, aber anscheinend ist es dann doch manchmal was Besonderes und das ist total toll gewesen. Also durch den Altersabstand war das genau 6 Jahre am Stück und das hat mir dann später richtig mal gefehlt, beziehungsweise heute, wo sie ja entweder nicht mehr pubertieren oder noch pubertieren, denkt man darauf zurück und sagt, ja, das war richtig, das war gut, dass man das gemacht hat. Die Kinder, die sehen es jetzt natürlich erstmal nicht so, aber die reflektieren, glaube ich, dann später, wenn sie älter sind, auch, oh, der war halt schon da. Aber das konnte ich halt irgendwie vereinbaren und ich habe auch bewusst auch vor Ort gewohnt oder ich war halt in der Redaktion, wo ich auch gewohnt habe. Und das war halt der Vorteil dann von mir.
Das finde ich aber auch einen spannenden Punkt, weil du sagtest, manchen Männern ist es nicht möglich, ihre Kinder mehr zu betreuen. Ich finde, es ist teilweise ein etwas schwaches Argument, weil den Müttern ist es ja auch immer möglich. Oh. Ich denke, die Frauen oder Mütter nehmen halt oft mehr Einschnitte in Kauf, wechseln den Job, arbeiten weniger, obwohl sie es nicht möchten. Ich denke, möglich ist es immer auf beiden Seiten. Ich glaube, dass sich oft Männer hinter ihren erfolgreichen Jobs verstecken und sagen, ich kann nicht, tut mir leid.
Ja, keine Möglichkeit. Schließe nicht aus. Ne? Da sind wir bei dem Punkt mit dem mehr verdienen, weniger verdienen, also wie das aufgeteilt ist in der Partnerschaft. Wenn man das so fix nimmt und das ist halt so, klar, dann kann man sich dahinter verstecken, da hast du recht. Ja. Das wäre ein Punkt, über den man reflektieren müsste oder ich jetzt mit euch reflektieren kann.
Warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du nicht zurückgesteckt?
Ich bin Redakteur, Ressortleiter und meine Frau ist Bauzeichnerin. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Bauzeichnerin verdient.
Nee, was verdient eine Bauzeichnerin?
Sehr wenig, die sind echt schlecht bezahlt. Ja, also das war der Punkt. Ich meine, es ist glaube ich wie bei vielen, du nimmst du was vor, zum Beispiel, ja, möchtest schon ein Haus haben. Ich wohne jetzt in einer Kleinstadt, wohne ich in Nürnberg und das Haus jedenfalls damals noch erschwinglich. Und dann rechnet man sich das aus und dann ist es relativ klar, wie es geht und wie es nicht geht.
Es ist wieder dieses Totschlagargument, ne? Wo man nicht hinkommt mit dem, wer verdient wie viel.
Ich finde, das ist zum Teil ein Argument und ich finde, ihr seid kein gutes Beispiel für das Negativbeispiel, wenn ihr versteht, was ich meine. Eine Bauzeichnerin ist zum Beispiel ein Beruf, den würde ich jetzt nicht als so einen typischen Frauenberuf bezeichnen. Ich denke, der ist.
Ist aber.
Ist es ein richtiger Frauenberuf? Ist
stark von. Also ich kenne die Zahl nicht, ich würde mal sagen, 2/3 Frauen locker.
Siehst du, das wusste
ich schlecht bezahlt ist wahrscheinlich, ne?
Naja, das ist ja oft so. Ich meine, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast machen, Bezahlung bei Selbstständigen. Also so immer diese Berufe, so Arzthelferin heißt ja anders, ne? Weiß ich schon, da draußen, also das heißt anders. Rechtsanwaltgehilfin heißt auch anders, aber ich kenne ihn genau auch so nicht und so weiter.
Fachkraft.
Für Jura. die sind einfach alle nicht gut bezahlt. Ne? Da steckt schon was drin, klar. Da kenne ich kaum Männer. Oder ich meine, wir haben jetzt einen Sekretär hier im Haus, ne?
Ja.
Und lauter Sekretärinnen.
Ja.
Woher kommt das? Aber an den Faktoren kommen wir schlecht vorbei erst einmal, ne? Oder der Mann müsste sich jetzt eigentlich eine Architektin suchen.
Ich meine, ich kann jetzt nochmal mit ein paar Zahlen kommen, die ich eigentlich auch ganz gut finde, weil es geht ja bei der Entscheidung, wer arbeitet wie viel, auch immer darum, wie verteilt sich dann die Familienarbeit. Und ganz aktuelle Zahlen sagen eben, dass 66% der Frauen sagen, dass sie die meiste Familienarbeit übernehmen zu Hause. Und es sagen aber nur 3% der Männer, dass sie die meiste Familienarbeit zu Hause übernehmen. Muss ich das immer so bedingen? Also, oder siehst du eine Chance? Also wenn man jetzt schon dieses Dilemma hat, wie ihr, du verdienst deutlich mehr, es ist logisch, auch in unserem Steuer- und System natürlich auch logisch, dass du dann mehr arbeitest als deine Frau, ist dann automatisch die Konsequenz, dass auch die Familienarbeit zu einem, nicht nur zur Hälfte, sondern wesentlich mehr die Frau übernimmt? Wie habt ihr das gemacht?
Also wenn ich ehrlich bin, war das die Konsequenz aus zeitlicher Hinsicht, ne? Das stimmt schon. Also meine Frau macht schon deutlich mehr zu Hause als ich. Das ist so. Aber ich will mal kurz auf das Dilemma zurückkommen. Dilemma, ja, so habe ich das, oder so haben wir, glaube ich, das lange Zeit nicht empfunden. Und ich weiß auch nicht, ob es meine Frau jetzt so empfindet, wenn sie jetzt dann bestimmt zuhört. aber ich glaube eher, das kommt so im Laufe der Zeit, so nach 25 oder so oder fast 30 Berufsjahren, wo man so denkt, das ist jetzt, würde ich auch gerne anders haben, aber dann geht's schlecht. Ne? Also vielleicht müsste man sich da am Anfang hätte man sich da viel mehr Gedanken drüber machen müssen. Aber hat man nicht, bin ich ganz ehrlich, ne? Und ich glaube, kaum einer jetzt in meinem so Schicht oder Bekanntenkreis sich darüber Gedanken gemacht. Aber ich will nicht ausweichen mit der Familienarbeit. Mhm. Hätte ich jetzt machen können, weil der Anstieg zum Ausweichen. Ja, genau.
Der Einstieg zum Ausweichen.
Eindeutig liegt es bei meiner Frau. Also das stimmt schon.
Hat sie geschimpft?
Nee.
Sich beklagt?
Nee.
Gefragt? Können wir das mal ändern, Georg?
Können wir anrufen?
Ja, genau. Wir machen mal eine Live-Anschaltung.
bei den Kindern, ehrlich gesagt, wenn sie jetzt älter sind, beklagt sich manchmal, weil die recht wenig machen.
Habt ihr das gleich verteilt? Müssen Tochter und Sohn gleich viel machen?
Sie machen unterschiedliche Sachen, sehr rollentypisch. Nämlich? Also mein Sohn, muss man dazu sagen, macht eine handwerkliche Ausbildung. Und der kann manche Sachen, die halt auch ich sowieso noch nie konnte, weil ich können will. Und also Spülmaschinen ausräumen, läuft immer auf die Marlene hinaus. Marlene ist meine Tochter. Mhm. Die beklagt sich dann beim Sohn. Beim Bruder.
Was macht der Bruder?
Was macht denn der?
Ja, überlegt. Oh, jetzt wird schon. Aufgedeckt. MWD deckt auf. Genau.
Der holt mich ab und zu vom Bahnhof ab.
Oh, was für ein Opfer.
Nee, der macht schon, also macht Reparaturen am Haus, hat er vor kurzem mal, muss man jetzt fair sein. Und aber die machen beide recht wenig, ehrlich gesagt. Das jetzt, ist wo falsch. Eigentlich darüber geht es jetzt mal. Mhm.
Ich weiß auch nicht, ob grundsätzlich was dagegen einzuwenden ist, wenn der Mensch, der zu Hause bleibt, also der weniger Zeit in der Erwerbswelt verbringt, wenn der mehr Familienarbeit leistet. Oh. Weil man möchte ja das schon, die Arbeit an sich 50-50 aufteilen. Ich finde es eher problematisch, dass es halt meistens eben die Frauen sind, die halt kürzer treten, ihre Arbeit reduzieren. Ich verstehe auch, dass das mit dem Geld ist ein Argument in vielen Familien. Und ich kann es immer so von meiner privilegierten Position sagen, bei uns ist das überhaupt kein Thema, aber ich habe einen Partner, der verdient annähernd so viel oder wir verdienen ungefähr gleich. Und wir haben auch nicht solche großen finanziellen Bedürfnisse aktuell, weil wir noch recht jung sind. Aber ich verstehe, das ist bei vielen, ich glaube, man muss tatsächlich früher ansetzen. Mhm. Das Problem ist vielleicht eher, dass sich Frauen halt oft die Jobs wählen, die weniger einbringen. Mhm.
Da ist was dran. Und ich meine, wir hatten ja schon kurz bei der Vorbereitung mal darüber gesprochen und ich habe auch das Gefühl, mache ich mich wahrscheinlich nicht sehr beliebt, aber wenn ich so umschaue, also die Frauen, die jetzt in genau diesen Partnerschaften sind, dass die jetzt, also ich habe da kaum Klagen gehört, oh, ich würde gern voll arbeiten oder ich würde gern viel mehr arbeiten. Also ich glaube, viele haben sich da ganz gut drin eingerichtet in dieser Situation und denen gefällt es eigentlich ganz gut so. Meine persönliche Beobachtung. Die Ute schürzt die Lippen und runzelt die Stirn, ich krieg gleich was ab.
Nee,
es ist eine ehrliche Beobachtung von mir. Also, und da
höre ich. Ihr lebt auf dem Land, oder?
Naja, was heißt Land? Also ich glaube, Landstadt ist nicht mehr.
Ihr seid
also
in
wenn du es anschaust, ich glaube nicht, dass es mit Land und Stadt zu tun hat.
Ich glaube schon.
Nee, glaube ich nicht.
Ich denke auch nicht unbedingt, dass es was damit zu tun hat. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich auch gut einrichten könnte in dem Leben, wo ich weniger arbeite.
Da kommen auch viele nicht aus der Stadt. Ne? Also da kommen viele von woanders hin, das ist ganz gemischt. Also glaube ich nicht, dass das was mit Stadt, Land zu tun hat. Glaube ich nicht.
Das sind ja zwei Sachen. A, weil du vorhin die Sekretärinnen erwähnt hast, bei uns im Haus zum Beispiel. Das ist ja so ein typischer Beruf, der ja früher sehr hoch angesehen war. Du hast ziemlich ordentlich verdient, solange bis halt Frauen sich den Bereich erschlossen haben. Und damit ist abgewertet worden. Und das passiert in vielen Arbeitsbereichen. Andersrum waren zum Beispiel Frauen früher in der Computertechnik ziemlich weit vorne und in der Entwickler- und Programmierer-Szene. Naja, Szene kann man nicht sagen, es ist schon ziemlich, ziemlich lange her, bis Männer in den Beruf gedrängt haben. Und damit ist er aufgewertet worden. Ich glaube, A ist das grundsätzliche Problem, wann ist ein Beruf ein wertiger Beruf, mit dem man viel Geld einbringt? Und warum wählen denen dann halt so viele Frauen? Ich denke, das ist schon was man sich anschauen kann oder anschauen muss und vielleicht auch kritisieren darf.
Weil wir bei der Baubranche waren, da ist es ja durchaus so, dass sich was verändert. Also es gibt ja total viele erfolgreiche Architektinnen. Ne? Mhm. Also in dem Bereich glaube ich, also gut, ich kenne jetzt da auch wiederum keine Zahlen, aber jedenfalls persönlich kenne ich ganz viele Frauen, die Architekten sind. Also es kommt vielleicht wirklich darauf, was man sich wünscht. Die Ute, der brennt was auf den Lippen. Komm.
Es ist so ein ganz vielfältiger Bereich. Mhm. Weil das eine ist, Beruf, wo man nicht viel Geld verdient. Da kann man sagen, selber schuld. Ich habe erlebt in meinem Umfeld, dass auch Frauen, die gut verdienen, wenn die Kinder da sind, auch sozusagen eine toxische Weiblichkeit an den Tag legen und dann sagen, das Kind ist da und jetzt ich. Jetzt bin ich dran und ich organisiere und ich kümmere mich und der Mann kann das auch gar nicht so gut wie ich und das muss ich machen. Das ist jetzt so meins und dann lasse ich ihn auch gar nicht so ran. Das habe ich oft erlebt und mich hat das total befremdet, weil das bei uns immer sehr gleichberechtigt war. Mein Ex-Mann hat immer sehr viel auch mit unserer Tochter gemacht und das genossen, Spaß daran gehabt und ich hätte den Teufel getan und gesagt, du kannst das nicht. Also ich finde diesen Aspekt Bezug zu Kind, zu Vater, Mutter beiderseits wichtig und also da sind mir die Mütter manchmal auch sehr fremd, muss ich ehrlich sagen.
Hast du, wie sind die Männer zu den Frauen? Also wenn es eine Frau gibt oder wenn da eine Frau ist, die sagt, nee, Schatz, lass mal, du kannst das nicht so gut, ich mach mal das mit dem Kind, wie sind denn die Männer dazu? Sagen die, ja, du mach das mal oder würden die sich gerne
die kämpfen dann nicht gerade darum, ne?
Wobei, das sind so Sachen, also ich erwähne ja viele Sachen nicht, weil es mir so selbstverständlich ist, also dass ich mich viel mit den Kindern beschäftigt habe. War so, ist so, in dem Alter, ne? Aber war, wie die Kleiner waren so und das natürlich wäre auch, habe ich auch gewickelt oder sowas. Also das ist so Sachen, da käme ich gar nicht drauf, die zu erwähnen, ne? Also weil mir das wirklich selbstverständlich ist. Ich meine, ich habe es letztlich wenige gemacht, weil ich keine Mutterschutz- oder keine Erziehungszeit hatte, ne? Also bei uns gab es auch für einen Mann das noch gar nicht. Aber es war total klar. Also ich habe das gern gemacht.
Aber schau mal, du warst vormittags da, Kindergarten, dann warst du bis abends weg, konntest noch vorlesen und so und dann war Schluss. Also wie viel hatten deine Kinder wirklich von dir?
Ja, natürlich weniger.
Und ist das nicht der Punkt, den du bedauerst? Ist das was du bedauerst? Wo sie sagt, ist das eigentlich, da habe ich was verpasst?
Also sie haben mir nie das gespiegelt, dass das irgendwie schlimm gewesen wäre. Und ich kenne halt total viele, die waren viel, viel weniger zu Hause. Also insofern war ich immer, dadurch, dass das Wohnort und Arbeitsort der gleiche waren, jedenfalls die längste Zeit bis vor kurzem, war das, also ich fand es immer, also ich habe alle wichtigen Sachen, also ich habe nie irgendwo gefehlt bei Einschulungen oder solche Sachen oder das alles mitgemacht und habe auch freie Zeit genommen oder auch mal einen freien Tag genommen. Also das war, und früh und abends dann wieder also ins Bett bringen und da sein, ja klar, das ist ja gut, das ist das Maximale, was ich machen konnte, ne? Aber das habe ich gemacht. Aber zu der Zeit, wenn du mich fragst, also auch vom Beruf her, nee, habe ich mir nicht Gedanken gemacht, dass es irgendwie schlecht ist, sondern ich war ganz froh, dass ich es noch so gut einrichten kann mit dem Früh und Abend. Mhm. Und dass ich auch jeden Tag da war. Ich habe ja keine Dienstreisen gehabt. Also ich war eigentlich immer da, auch wenn auch nicht viel. Und ich habe dann auch viel gelesen übrigens. Mhm. Und da hieß es dann immer, ja, das ist total wichtig, auch mal eine Viertelstunde ist besser als jetzt, ne, ein verkorkster Tag. Eine gute Viertelstunde.
Hat dich das gestresst eigentlich, dass du so der Hauptversorger warst, der Haupternährer?
Nee, lange Zeit nicht. Und das ist eher jüngeren Datums, dass man so darüber redet, dass man denkt, das wäre eigentlich schön, wenn man es einfach mal rumdrehen könnte. Hätte ich mir jetzt überhaupt keine Rolle damit, alles zu Hause zu machen.
Wie kam dieser Dreh?
Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also weiß nicht aus. Das ist so ein Prozess.
Weil ich kenne einen Mann, der ist genauso alt wie du, die Kinder genauso alt wie deine. Und der hat gesagt, er bedauert das wahnsinnig. Also der ist im Vertrieb, arbeitet der, das heißt, der war
viel unterwegs.
Viel, viel unterwegs und er hat viel von seinen Kindern verpasst. Und der bedauert das total.
Also das Gefühl habe ich echt nicht. Also das habe ich echt nicht. Und ich glaube, da diese Theorie, dass es wichtig ist, auch kurze Zeit zusammenzubringen, da ist was dran. Also das war immer, ich finde nicht, dass ich total gefehlt habe.
Die Frage ist, irgendwie bleibt ja die Frage, im Raum stehen viele Männer, wünschen sich eine gleichberechtigtere Verteilung von Arbeit zu Hause, Arbeit außerhalb, mehr Zeit mit ihren Kindern. Wir leben das nicht. Ist das jetzt wieder die berühmte Antwort, ja, es liegt am Steuersystem und es liegt eben daran, dass die Frauen die falschen Jobs sich wählen oder also wie kommt man aus diesen Erklärungsmustern raus? Also was muss passieren, damit wir das gleichberechtigt dahin kriegen?
Also was ja erstaunlich ist, dass mir geht ja auch alle in Schulen, wenn wir so Schulbesuche machen und da gibt es ja unheimlich einen hohen Mädchenanteil in den Klassen und die sind ja auch nicht gerade die uncleversten, ne? Also das ist ja so meine Erfahrung und dann später, ob sich das dann mal, ich meine, das ist jetzt die junge Generation, ob sich das mal im Beruf auch niederschlägt, das müsste sich ja eigentlich niederschlagen. Also wenn ich die Schulbilder mitnehme, die ich vor Augen habe, dann müssten eigentlich 2/3 der Führungspositionen in Zukunft mit Frauen besetzt sein.
Aber wir wissen, dass das ja seit Jahrzehnten schon so ist. Ja. Die besten Abschlüsse machen die Mädchen, die besten Studienabschlüsse machen die Mädchen. Ja. Aber sie kommen nicht in die Führung.
Nee, das ist ja die Frage, die ich mir jetzt auch stelle. Ne?
Und du bist in Führung. Hast du Männer netzwerken müssen, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
Habe ich das machen müssen? Für mein Gefühl nicht, aus deiner Sicht schon. Wobei ich immer finde, ein Team mit Frauen ist immer angenehmer und besser als ein rein männliches Team oder ein rein weibliches Team. Aber dieses Netzwerken, mit wem, also wenn du es mir unterstellst, mit wem ich netzwerke, mit wem netzwerke ich denn? Also natürlich mit den Führungskräften. Und wenn das so ist, wie wir es ja jetzt ein paar Mal schon beschrieben haben, dann kann ich gar nicht mit Frauen netzwerken.
Aber ich unterstelle dir ja nichts. Also du unterstellst mir jetzt, dass ich dir was unterstelle. Aber es ja, ist... Also das war ja jetzt
nee, keine... Wenn du das annimmst, Entschuldigung, so habe ich es gemeint.
Es war nicht als Unterstellung
gemeint. Wenn du das annimmst, dann und die Welt ist im Moment so, wie es jetzt beklagt wurde, dann ist es ja logisch, dass man, wenn man netzwerkt, dann das auf Männer hinausläuft.
Weil man ja auch Frauen oft unterstellt, sie haben nicht den Mumm in Führungspositionen zu geben, sie trauen sich das nicht zu. Dann kommen sie womöglich noch aus Teilzeit oder sind in Teilzeit. Und dann hat man viele solche Argumente, gegen die man, also das wird so als hingestellt, als sei das Nonplusultra und das ist so. Und wie erlebst du als Mann das? Also hattest du eine weibliche Konkurrenz um diese Stelle oder wie hast du weibliche Konkurrenz erlebt?
Nee, also ich hatte keine direkte, keine erlebt. Und meine Nachfolgerin, das ist ja eine Frau. Das finde ich total gut.
Jeder, glaube ich, muss beruflich netzwerken. Oder?
Aber unterstellt wird doch immer Männer im Netzwerken anders.
Also das ist mir jetzt total fremd. Also das kann man mir jetzt glauben oder nicht. Ist mir jetzt total fremd, so zu denken. Also ich auch, ich bin ja schon einige Zeit Ressortleiter und mir war das, ich habe nie irgendwie abends jetzt nicht mit Kollegen, sondern so, dass man dann irgendwie mit dem oder dem Bier drin geht, nur weil das jetzt wichtig ist, weil Information, das ist mir eher zuwider. Da bin ich auch ein bisschen naiv, ist überhaupt nicht mein Ding.
Und weil du meintest, du findest ein Team angenehmer, wenn Frauen drin sind, was hast du so für das Gefühl, was Frauen für Eigenschaften mitbringen?
Also eine andere Sichtweise, also nicht alle, also es gibt doch Ausnahmen, aber viele, gehen empathischer, denke ich, mit Situationen um oder mit Menschen, bringen mehr Verständnis auf oder reden eher mal, dass sie jetzt, was weiß ich, die Tür knallen. Also das ist schon meine Erfahrung, ja. Aber das ist nicht die Regel, kenne auch andere Beispiele. Mhm. Aber ich finde, es tut dem Team gut. Auch eine Mischung, auch von der Kreativität her. Definitiv, ja. Also wie gesagt, ich will aber auch kein rein Frauenteam. Ne? Mhm. Ich finde, die Mischung macht's.
Du siehst es aber dann schon auch im Geschlecht und nicht einfach nur an dem Charakter der Menschen.
Erstmal am Charakter, aber ich glaube, ich kann es nicht begründen. Bin da kein Soziologe, kein Wissenschaftler. Also ich glaube schon, dass viele Frauen an viele Dinge anders rangehen als Männer. Das glaube ich schon. Aber vielleicht ändert sich das auch gerade. Also ich rede jetzt mal so von meiner Generation. Also wenn ich jetzt, 20, 30 Jahre zurückgehe, also jetzt die jungen Kollegen, hat sich sicherlich was geändert. Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur eine Annahme von mir.
Inwiefern geändert?
Ja, dass der Unterschied, wie man rangeht, gar nicht mehr so groß ist. Vielleicht sind Männer ein bisschen weiblicher geworden und Frauen ein bisschen männlicher.
Ich habe ja so Schwierigkeiten mit diesen Zuordnungen, weil das für mich so gar nichts aussagt.
Ja, aber damit hat der Podcast hier angefangen mit der Zuordnung.
Ja, das stimmt. es geht, glaube ich, halt immer darum, was sind typisch weibliche und nee, was sind typisch männliche Eigenschaften.
Ja, aber da sind wir ja voll in den Klischees.
Ja, toll. Ne? Aber habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja keine Eigenschaften genannt, sondern ich habe mein Gefühl, das ist meine jetzt dann doch immerhin Berufserfahrung, die ja eine Zeit lang zurückreicht, dass Frauen anders rangehen an viele Sachen.
Aber kannst du es nochmal erklären,
fürs was Team, das heißt? Naja, das ist ja fürs Team... auch nicht falsch verstehen, aber das ist fürs Team einfach eine bessere Atmosphäre bringen. Also als wenn jetzt nur Männer in der Gruppe sind. Dass sie einfach auch in gewisser Weise ausgleichender sind. Ein ausgleichender Faktor. Ich meine jetzt nicht im Sinne von irgendwie künstliche Harmonie schaffen, sondern halt über Probleme reden oder ansprechen.
Im Endeffekt sind es ja
und nicht so gleich poltern.
Ja, das sind ja aber so typische weibliche Eigenschaften, die Frauen unterstellt werden. Sie sind empathiefähiger, sie können besser kommunizieren.
Und wenn es jetzt so wäre? Machen wir dann.
Dann ist es vielleicht eine männliche Schwäche, dass Männer das nicht so können. Also ich habe Hajo Schumacher, kennst du, Georg?
Ja.
Männerspagat ist ein Buch, das er jetzt geschrieben hat. Und das ist genau dieser Appell. Männer, geht weg von diesem Jahrhunderte gelernten nix Gefühle, nix reden, wirklich über das, was mich betrifft, sondern das alles so schön hier verbunkern, in mir drin halten. Und der halt appelliert, ja, Männer, öffnet euch mehr und redet miteinander, aber auch mit Frauen und so. Der sagt, es ist so eine trägt eigentlich dieses Kooperieren miteinander. Nur das ist so eine Art von, sichert uns unsere Überlebensfähigkeit, sagt er in der Zukunft. Wir sind eine sehr bewegliche Gesellschaft. Wir werden so Digitalnomaden, sind mal hier, mal da. Also wenn wir nicht offen miteinander kommunizieren, ist so ein bisschen seine These, wenn wir uns nicht öffnen, auch die Männer, emotionaler werden, offener werden, auch so einen Metatext mal zulassen oder vielleicht sogar offensiv ansprechen, dann zerfällt eigentlich nicht die Beziehung in der Arbeitswelt, dann zerfällt ganz vieles.
Also kann ich persönlich immer gar nichts mit anfangen, mit diesen Bunkern oder keine Gefühle ansprechen, weil ich bin jemand, der total schlecht was für sich behalten kann oder auch gefühlsmäßig. Also ich spreche ja, also könnte auch im Privatumfeld nachvollziehen, also oder nachfragen. Also ich gehe da immer ziemlich schnell mit raus. Ne? Also deswegen ist mir das auch total fremd. Also, aber das ist, ja, kenne ich ein paar Fälle, ja. Also auch, ja, glaube ich schon, dass so ist. Nur mir selbst ist es fremd. Also ich lese zurzeit ein hochinteressantes Buch, Edouard Louis, der französische jetzt Bestsellerautor derzeit, der ist ja in so einem ganz üblen Familienverhältnissen aufgewachsen in Nordfrankreich. Dann lese ich das so alles so, oh Gott, also so, die können sich nicht mal richtige Lampen leisten und so. Also es spielt auch in die Gelbwestenbewegung rein. Also finde ich hochinteressant, gesellschaftlich muss man echt lesen, was für Leute. Es gibt übrigens schlecht bezahlte Berufe, Paketfahrer und so, ne? Meistens Männer. Das neue Prekariat halt. Und erzählt so, wie er aufgewachsen ist, wie er da rausgekommen ist. Und dann irgendwann kommt sein Vater, also ein furchtbarer Stinkstiefel und auch so Rollenklischee. Der Vater prügelt, säuft, verhaut auch mal die Mutter und muss viele Kinder zeugen. Und die Mutter bleibt zu Hause, also alle keinen richtigen Schulabschluss, also ganz schlimme Verhältnisse. Da denke ich mir, ach Gott, wie schlimm war das damals? Und dann kommt irgendwann, ja, mein Vater 67 geboren. Dem muss scheiße. Das ist ja der Ich. Das ist ja meine, das war halt wie ich, ne? Also ganz furchtbar von wegen Rollenbildern. Das fällt mir noch gerade ein, weil ich das zur Zeit lese. Also ganz typisch und ganz aktuell. Nix, das war so vor 30 Jahren, ne? Und auch ohne Aussicht. Also wie der das da beschreibt, diese Schicht, diese, das ist auch nicht Stadt, das ist, die leben auf einem totalen Kaff in Nordfrankreich. Auch noch immer schlechtes Wetter, ne? Klar, Nordfrankreich. Und, also grauenhaft. Und dann ist aber überhaupt keine Aussicht da auf Besserung. Also das ist wirklich so ein Roman, den man richtig runterzieht. Da geht es ganz viel um so Rollenklischees. Also der 4/5 von dem Buch gehen, der beschreibt seine Mutter und seinen Vater und ihre, so wie die leben und agieren. Also passt eigentlich ganz gut hier rein.
Ich finde auch problematisch an dem, was du gesagt hattest, weil du die Frage gestellt hattest, was ist denn, wenn das so ist, dass Frauen empathischer sind und kommunikationsfähiger? Ich glaube, das entspricht auch der Realität. Also ich denke, diese Klischees kommen ja nicht von irgendwoher. Ich glaube schon, dass Frauen auch viel empathisch und kommunikationsfähig sind. Ich finde es nur problematisch, wenn Frauen dann immer da auf diese Fähigkeiten und Eigenschaften reduziert werden. Weil A, nimmt man den Frauen den Raum, dann andere Fähigkeiten zu entfalten, die sie vielleicht auch haben. Und man macht es manchen Männern dann damit auch leicht und nimmt ihnen diese Bürde ab, kommunikationsfähig zu sein, ja, empathisch zu sein. Ja. Und das, finde ich, ist die Problematik daran. Ja. Dass im Mainstream oder in der Mehrheit es tatsächlich Männer gibt, die klassische männliche Eigenschaften haben und Frauen mit klassischen weiblichen, das ist halt so und unbestritten, denke ich. Oder was sagst du, Ute?
Also es wird schwierig, wenn man so Gegensatzpaare aufmacht und man sagt, du darfst einfühlsam sein, aber du darfst keine Macht wollen oder so. Also wenn das Ausschlusskriterien sind für andere Eigenschaften, für Anspruchshaltungen, die Frauen haben, dann nicht haben dürfen, dann ist es schwierig. Dann
und ich denke, das schwierig. Ist so. Genau das ist das Problem, wie du es gesagt hast. Diese Gegensatzpaare.
Ja.
Ja, aber es war bei mir, das war so ein bisschen der Rückblick so im Berufsleben, weil ich das so empfunden habe. Ne? Das heißt ja nicht, dass die Männer das nicht sein sollen. Und ich finde, es geht, also wenn ich so drüber nachdenke, es kommt ganz vieles drauf an, so Schule oder vielleicht Studium und welche Berufe dann ergriffen werden, dass man da eben Chancengleichheit schaffen muss. Und dass dadurch gewisse Rollen gar nicht entstehen. Und dass die Männer, die es wollen, die müssen es erstmal wollen, dann auch zurücktreten können.
Aber was an Hajo Schumacher wirklich gut ist an dem Buch, ist, dass der klar macht, dass die Perspektive nur der Geschlechterdialog sein kann, ob jetzt in den Beziehungen oder eben auch gesellschaftlich in Arbeitsumfeldern oder so. Weil wenn man mal zurückschaut, unsere Großelterngeneration, teilweise auch noch die Elterngeneration, wie wenig da über Gefühle geredet wird miteinander, wie wenig Gefühle gezeigt werden, wie wenig körperliche Nähe es gibt. Und da ist ja schon eine Entwicklung zum Glück. Ich denke, das Leben, die meisten von uns, schon anders. Auch vielleicht tatsächlich, um sich abzugrenzen, weil sie es so erlebt haben, wie sie es selber nicht leben wollen. Und mein Wunsch wäre halt, dass das weiter voranschreitet, also auch die Offenheit bei Männern wie bei Frauen, einfach offen auszutauschen, was will ich, was wünsche ich mir, wo stehe ich gerade. Und dass das möglich ist, ist so eine Utopie irgendwie, auch im Berufsleben.
Ja, die Frage
sich gegenüberzustehen und offen zu sagen, du, ich möchte dein, du möchtest deine, beide haben die gleiche Chance zu sagen, ich möchte da nach oben und ich möchte aber auch da nach oben. Mhm. Ohne dass es dann so Strukturen gibt oder Mechanismen, wo man halt dann sagt, die Frau ist machtgeil oder was auch immer, also wo dann so Zuordnungen plötzlich kommen, die wir eigentlich alle nicht mehr wollen können, finde ich.
Wir müssen halt auch wollen, ne? Es muss auch genug geben, die es wollen. Ich habe schon ein paar Fälle so erlebt, also fand ich super, alles super geeignet und haben sich quasi, bevor das Rennen überhaupt begonnen hat, selbst rausgenommen. Und ich gesagt, ah nee, das wollen wir gar nicht.
Aber warum?
Also, was ich da vor Augen habe, glaube ich, aus familiären Gründen. Weil das, aber nicht, weil es musste, sondern weil es ja lieber war. Also das gibt es natürlich auch.
Also sie hätte gerne geführt, aber hat gedacht, ich kann nicht voll arbeiten, deshalb funktioniert das nicht.
Nee, nicht ganz. Ne? Er war das andere erstrebenswerter.
Okay.
Also doch lieber Kinder.
Also zurücktreten und dann mehr für die Familie da sein. Also das gibt es schon auch nicht so selten. Übrigens mit den, man muss auch wollen, ganz witziges Beispiel vom Grünen Parteitag, der vor kurzem war, vom Landesparteitag. Und die Grünen sind ja so total durchgequotet, ne? Also ich meine, den kann man ja wenig vorwerfen, dass sie es nicht wollten. Und auch Rednerinnen massiv in der Überzahl. Und dann haben die immer so, also wenn Anträge gestellt werden, bei so einem Parteitag werden ja viele so Formanträge und bla bla und sonst was, aber natürlich inhaltliche Anträge gestellt, immer abwechselnd, spontane Anträge. Frau, Mann, ne? Immer abwechselnd. Und dann war es jetzt der Parteitag ein paar Mal unterbrochen worden von der Geschäftsleitung da vom Parteitag. Ja, wir haben jetzt wieder nur 4 Anträge von Männern. Also Frauen, bitte, wenn ihr wollt, ihr müsst jetzt auch mal irgendeinen Antrag stellen. Das ist schon gebettelt worden und dann ist abgestimmt worden, ob jetzt der noch vorgezogen werden kann. Also dem war das dann total peinlich, dass es immer nur Männer die Anträge gestellt haben. Also ich sage das jetzt ohne Wertung. Also nur eine Momentaufnahme vom Grünen Parteitag und nicht vom CSU-Parteitag oder so.
Also sprich, dein Eindruck ist, wenn es dann um Verantwortung geht oder wenn es dann um, nicht negativ gemeint, aber wenn es dann um vielleicht doch mal was machen, also was richtig handfest machen geht, dass dann Frauen eher zurückschreckt.
Also es ist jetzt echt eine Momentaufnahme und Verantwortung, wir haben jetzt so hochgehängt. Es ist jetzt wirklich nur so, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt ja auch lustig. Mhm. Wir müssen auch Anträge haben oder irgendwas. Mhm. Und dann haben die wirklich zweimal in der Woche gesagt, ja, was ist denn jetzt hier los? Und schon flehentlich in den Saal reingerufen. Und das, weiß nicht, ob das jetzt Zufall war oder ob das nicht ein
Symptom für was anderes ist. Ich denke schon, dass es viele Frauen gibt, die möchten nicht so gerne in den Vordergrund treten oder möchten nicht so gerne, wie soll man das sagen?
Wenn sie es machen, wird es ihnen negativ ausgelegt.
Ja. Manchen, ne?
Aber ich meine, es ist auch wieder wie mit Hase und Igel, ein bisschen. Weil wenn ich jetzt fordern würde, tatsächlich, auch wenn es um Führungsposten geht, 50% brauche ich, was weiß ich, im Mittelstand 50% müssen Frauen führen oder so. Wenn es Vorgaben gäbe, müssten die Firmen versuchen und sie müssten alles tun, um Frauen auf diese Posten zu bringen. Das würde ganz früh anfangen müssen, schulische Bildung schon, vielleicht schon frühkindliche Erziehung. Es muss ganz früh beginnen, um Frauen endlich zu empowern, dass sie eben nicht mehr die Scheu haben, als Speakerin oder als Fachfrau oder als Führungskraft oder als Antragstellerin nach vorne zu gehen. Das ist wie mit Hase und Igel und das lasse ich mich nicht so ganz drauf ein. Also das hat viel mit innerer Parteiarbeit zu tun und es hat auch viel mit politischer Steuerung zu tun. Was fordere ich ein? Und wenn ich es einfordere, dann muss da irgendwann eine Frau sitzen und dann müssen die Firmen und wer auch immer alles tun, damit es eben eine Frau ist.
Aber wie gesagt, das setzt ja viel früher ein. Das setzt ja, in der Schule ein und dann geht's weiter. Ne?
Genau.
Ja. Du musst dich auf gar nichts einlassen. Das war ja, wie gesagt, ich habe ja mehrfach betont, eine Momentaufnahme, die ich aber ganz interessant fand.
Ja, weil es ist ja auch so ein Argument, das immer wieder mal kommt. Frauen wollen ja dann gar nicht nach oben und die sagen ja dann gar nichts und dann muss man die immer wieder auffordern.
Aber Argument für was? Ist ja kein Argument, dass es so bleiben soll, sondern man kann ja auch mal was feststellen. Also dass es dieses Phänomen auch gibt.
Es gibt es garantiert, das erzählen auch Frauen, die jetzt irgendwelche Kongresse organisieren und die sagen, da gibt es so tolle Frauen, die sind so fachlich, so kompetent, aber ich kriege die nicht dazu, auf die Bühne zu gehen. Noch nicht mal für einen Impulsvortrag ganz kurz, ich kriege die nicht dazu, die geht nicht da hoch. Und das ärgert mich als Frau, weißt du, es ist jetzt gar nicht, dass ich da gegen dich, sondern ich bin da völlig d'accord, ich sehe das auch und es macht mich als Frau so wütend, weil ich mir da mehr Mut wünschen würde.
Aber es sind jetzt auch nicht alle Männer so, dass sie sagen Hurra und wenn wir die Fahne in die Hand nehmen und auf die Bühne stürmen. Also das ist ja alles ein bisschen Klischee. Sind ja nicht alle, beileibe nicht alle Männer so.
Ist das auch eine Charakterfrage dann letztlich? Oder eine Typfrage, ne?
Natürlich, das spielt ja hoffentlich noch immer alles auch noch eine große Rolle. Also was für ein Charakter bin ich? Gibt ja sehr taffe Frauen Ne? Und also und sehr. Naja.
Weiche Männer, Weicheier.
Ja,
Männer.
Ja, das ist auch so ein Klischee. Ja, ne?
Ja. Das Weichei. Hat dich das mal geschreckt? Hast du mal gedacht, irgendwann in deinem Leben, oh Gott, hoffentlich gelte ich jetzt nicht als Weichei?
Nö.
Du tendierst auch nicht dazu, oder?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich bin ein Weichei bei, also ich hasse alles mit Geschwindigkeit. Also ich bin nicht so, also ich fahre zum Beispiel nicht Ski. Skikurs hat man es vergeblich versucht, mir beizubringen. Mir ist das alles zu, alles mit Geschwindigkeit. Das ist nicht so mein
Ding. Du fährst auch nicht gern schnelle Autos.
Nee, gar nicht. Ja, höchstens, wenn so schöne würde ich vielleicht gern fahren, aber es geht mir nicht um Schnelligkeit. Und also mein Sohn kommt aber da in der Beziehung gar nicht nach mir. Der wird, im Moment deutet sich eine toxische Männlichkeit an.
Oh Gott,
aber
das du musst
ist vielleicht
was tun?
Das ist eine Altersfrage.
Naja, es gibt ja dieses, der Mann hat ein Held zu sein, diese Heldengeschichten, ne? Gab's in deinem Leben eine Heldengeschichte? Naja, also jetzt nicht im Sinne von, du hast die Welt erobert, aber so. Es gab einen Widerstand und du musstest den überwinden, vielleicht ganz früh mal, wo du gemerkt hast, du musst über dich hinauswachsen oder sowas.
Also müsste ich jetzt irgendwas konstruieren.
Weiß ich nicht. Du wolltest nie Superman sein.
Ne? Nee, wirklich nicht. Nee,
nein?
Nee.
Ich war Winnetou immer. Mhm. Als Kind war ich Winnetou. Ich fand das total cool.
Winnetou?
Also das war schon, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch... Vielleicht also war es eine Übertragung und ich war verliebt in Winnetou und habe dann so getan, als wäre ich Winnetou.
Also keine Ahnung. Wie ist sie? Und Chuchi. Also die war es nicht.
Nein, ich war Winnetou.
Nee, also da müsste ich jetzt sehr. Nee.
Hattest du nie?
Nee.
Was hast du denn gespielt als Kind?
Autos, wie es gehört.
Okay.
Autos und Lego.
Okay. Nee, wir haben schon so Kämpfe gespielt und erobern und so.
Ich habe auch kein Kriegsspielzeug cool. bekommen.
Meine Wolltest Eltern du sind, gern?
Ne, weiß ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Aber ich habe es dann aus Lego gebaut, die Panzer.
Na, muss ich noch sagen.
Die waren dann rot, rot, blau, grün.
Ja, apropos rosa und hellblau, wie war das bei deinen Kindern?
Da haben wir uns, wenn ich mich richtig erinnere, ist echt schon ein bisschen her, geht schnell, geärgert, dass es so unheimlich viel rosa Sachen für Mädchen gibt, so, was sie auch gar nicht wie gekauft haben, sondern geschenkt bekommst, so Lilifee-Zeug und ja, aber das war jetzt nicht so ausgeprägt. Meine Tochter hat auch bis heute jetzt kein rosa Schlafzimmer oder sowas. Wobei andere Sachen, naja, so Germany's Next Topmodel, das schaut sie schon an.
Und versuchst du, deine Tochter da im Hinblick auf das, was wir besprochen haben, gerade eigentlich zu erziehen? Achtest du da besonders drauf, dass du deine Tochter förderst oder dass du deiner Tochter beibringst, Mensch, tritt doch in die erste Reihe, wenn du was kannst?
Ja, schon eher. Ja, wir ermutigen sie schon. Und wobei wir es im Moment sehr einfach haben, weil sie sehr gut in der Schule ist. Also die ist so ein Selbstläufer.
Das ist ihr Schwerpunkt vom Interesse?
Total, ja.
Also was ist ihr Schwerpunkt zu inhalten?
Schule.
Ja, aber was alles, egal, alle
Sprachen.
Fächer.
Sprachen.
Ja. Also nicht Mathe?
Nee. Aber kämpft sich durch, das finde ich, da bin ich ganz stolz drauf. Also da ist er nicht so, und dann aber die kämpft sich, gesagt, komm, mach das Zeug, Vierer reicht auch. Und das
also auch wieder der Klassiker.
Beherzigt sie.
Sprache und nicht
Ja, aber ich kann es, also ich, wir haben aber jetzt nicht...
manche Dinge sind, wie sie
sind. Wir waren nicht an der Wiege gestanden und haben gesagt, Mathe ist scheiße, Mathe. Ich glaube, das hat sie von mir was abbekommen, weil meine Frau ist in Mathe viel besser. Braucht sie auch.
Braucht man auch, ne?
Ja.
Als Bauzeichner.
Ja. Braucht sie auch. Aber mein Sohn kann es dafür. Der ist in Mathe ganz gut. Auch wieder, na, technisch, aber wir haben es jetzt nicht ihn eingeflüstert.
Unbewusst. Nein, Quatsch. Na, ich war erstaunt, dass meine Tochter lieber mit Puppen und sowas spielte, als mit Autos, die genauso rumgelegen sind. Oh. Und da gibt es eine Theorie, dass man, weil ich auch nicht so gern mit Autos spiele, dass man das so unbewusst überträgt, ne? Dass die Kinder das unbewusst übernehmen, ohne dass man das ausspricht, dass sie das spüren, auch damit spielt die Mama jetzt lieber, dann spiele ich auch damit oder so.
Ja gut, keine das Ahnung. Umfeld natürlich, die Freundinnen und Freunde, ne? Also ich meine, Kindergarten ist ja ganz stark da, also da, wenn du eine Gruppe hast, die von den 10 sind 7 so geprägt, dann fängst du wahrscheinlich auch an, so zu spielen, ne? Oder willst du ja mit denen was zusammen machen, also das ist, glaube ich, sehr komplexes Thema. Aber dieses rosa Zeug hat uns auch total genervt, was so angeboten wird. Also wenn du da in Ecken gehst von so einem Spielzeugladen, da kriegst du ja Augenkrebs.
Ich fand das auch schrecklich.
Ja. Das wird schon sehr vorgegeben, ja.
Und habt ihr dem nachgegeben, wenn eure Tochter da was wollte? Oder habt ihr versucht, das ein bisschen
Also ich glaube nicht, dass die da so groß gedrängelt hat. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass es da Konflikte gab. Mhm. War recht unroseartig bei uns.
Erinnere ich mich. Gehabt.
Ja. Ja, schon ein paar Lidifäßchen schon rumgeschwebt, aber ging so.
Was wünschst du dir für deinen Sohn, wenn der Mitte 30 ist und vielleicht Papa? Wie soll der sein Leben leben können? Hast du einen Wunsch?
Dass er zufrieden ist und die anderen auch.
Ein bisschen konkreter mit Verteilung und Familie und Arbeit?
Oh, das finde ich jetzt so schwer. Also das finde ich jetzt echt, also ich finde, also das finde ich schon sehr legitim, wenn man sagt, dass ein Kind zufrieden ist und das finde ich schon,
das ist zwar sehr allgemein, aber... Man kann eine Utopie haben und sagen, da soll es ganz selbstverständlich sein, dass Männer Elternzeit geben, dass es nicht mehr das Bashing vom Chef gibt, was es ja noch geben soll, wenn man, sobald man Elternzeit gibt, dass das ausgewogener wäre, dass man eine Familienarbeitszeit hat.
Wenn er das machen möchte, soll es das geben, ja. Ja, und wenn er es aber nicht machen möchte, ist es auch okay, finde ich. Und wenn seine Partnerin damit auch, ja.
Findest du, es ist okay, wenn ein Mann sagt, nee, ich möchte keine Elternzeit, danke, obwohl es vielleicht die Partnerin gerne hätte?
Ja, das ist jetzt der entscheidende Zusatz. Ah, okay. Da müssen sie drüber reden. Und ich wollte ja gerade noch sagen, ich finde es auch okay, wenn er es nicht möchte, wenn damit die Partnerin einverstanden ist. Na, also, das muss es ja dann auch geben können. Also es muss dafür dann keinen Zwang geben. Also die zwei müssen sich einigen, oder? Diese Familie, dieses Paar muss sich einigen.
Aber es geht halt um gesellschaftliche Möglichkeiten, ne?
Ja, genau. Klar, da sind wir bei dem anderen Punkt. Die sollen sich einigen, aber davor muss stehen, dass beide die gleiche Chance hatten. Oder?
Liege ich jetzt falsch? Davon sind wir noch weit entfernt.
Ja. Vieles in Gespräch kommt, finde ich, wirklich darauf, dass es ganz früh anfängt. Dass man nicht mit 50 was irgendwie groß ändern kann, was mit 15 angefangen hat. Also gesellschaftlich. Ja. Aber dass alles offen sein muss, die Entscheidung. Ne? Deswegen habe ich jetzt da so ein bisschen noch eingehakt. Wenn er das nicht will, muss es auch in Ordnung sein, wenn er es halt mit seiner Partnerin bespricht. Vielleicht will er ja auch allein bleiben. Also deswegen wäre ich mich so ein bisschen bei so einem jungen Mann zu sagen, ich wünsche mir jetzt, wie das dann... Das ist ja offen. Und deswegen ist mir das sehr unangenehm, da jetzt was vorzugeben, eine Utopie zu entwerfen. Weil vielleicht ist er ja mit 35 allein auch glücklich. Ne? Das ist sicherlich gut, okay. Älter stellen sich wahrscheinlich natürlich was anders vor, aber das ist doch dann auch okay.
Hättest du dir Führung in Teilzeit vorstellen können jetzt?
Ja.
Was wäre deine ideale oder deine Wunschwochenarbeitszeit?
Hallo, hört da jemand zu? Nein, ich finde, also realistischerweise kann ich mir, glaube ich, muss es auch als Führungskräfte möglich sein, dass man zum Beispiel jetzt erstmal nur einen Tag weniger arbeitet oder 4 Tage arbeitet. Ne? Das wäre schon ziemlich viel. Aber es gibt ja viele Modelle. Das muss ja nicht auf Woche gesehen werden. Das kann ja aufs Jahr gesehen werden oder auf einen Monat. Ne? Also da gibt es ja wirklich viele intelligente Modelle, aber das muss halt möglich gemacht werden.
Ja, so ist es. Ich möchte mal ein richtiges Fazit haben.
Weißt du? Mach das doch mal ein richtiges
Fazit. Aber das würde ich mir so wünschen. Weil du hast doch am Anfang gesagt, würdest dir eigentlich schon mehr Balance wünschen? Eigentlich schon zwischen Arbeit und Familie oder mehr Zeit für die Familie oder so. Das war doch so dein Grundwunsch,
ja,
oder?
Aber Familie ist es jetzt in meinem Alter nicht mehr. Das ist ja mehr für einen selbst oder...
Okay.
Na, weil diese 14, gute, 18...
Die wollen nicht mehr mit dir, ne?
Mach ich jetzt nicht. Die schauen mich eher komisch an, wenn ich sage...
Ich bin jetzt immer zu Hause. Ja. Mittwoch und Nachmittag bin ich hier, wir spielen zusammen.
Ja, genau. Genau, da gibt es ein großes Hallo.
Endlich! Wir warten darauf schon 10 Jahre.
Nee, war wie gesagt, aber das war auch, wie ich eben gesagt habe am Anfang, also ich das Gefühl gehabt, die haben es auch nie gespiegelt, das ist ja total was vermisst haben, aber auch meine Frau nicht.
Das die Frage ist, ob sie spiegeln könnten, weil das war ja ihre Normalität. Ich hätte das als Kind auch nicht sagen können, mein Vater war ständig unterwegs. Der war ganz selten zu Hause. Ich hätte nicht sagen können, du, ich vermisse jetzt, dass du nicht mehr zu Hause bist.
Aber ist ja in unserem Beruf auch nicht so. Ich habe ja viele Sonntagsdienste auch gemacht. Also jetzt nicht so viel wie ein Sportler, aber doch viele gemacht. Und dadurch hast du ja oft unter der Woche frei. Also ich koche zum Beispiel ganz viel. Klar, wenn ich nicht da bin, koche ich nicht, geht ja schlecht. Wenn ich da bin, koche ich es. Also meistens.
Und einfrieren.
Ja, aber... Wenn wir nach Hause gekommen sind von der Schule oder so, dann habe ich schon Essen gemacht und so, das habe ich immer gemacht. Also das habe ich auch genossen. Also ich war dann schon da, ne? Und das fand ich total super. Finde ich auch ganz gut in dem Beruf, mal nicht so der übliche Sonntag, sondern so unter der Woche da sein, finde ich eigentlich, also genieße ich heute noch. Mache ich übrigens heute noch auch das Kochen. Mhm. Mhm. Also mache ich eh die ganze Zeit. Aber es gilt ja nicht, weil es ja Spaß macht.
Keine Arbeit, dann gilt's nicht.
du noch irgendwas?
Nö. Was dir? Nö, mir liegt nichts mehr auf dem Herzen.
Echt? Nö. Kam das jetzt vor wie eine reine Quatschstunde?
Ja, das war auch eine reine Quatschstunde. Das muss ja auch mal sein.
Es war eine reine Quatschstunde.
Ja. Schlimm?
Nein.
Das darf man auch mal.
Ist ja auch Fasching. Nein, Quatsch.
Hey, lau.
Ja, dann kommen wir mal zu den harten Fakten, würde ich mal sagen.
Nämlich?
Zur Frau der Stunde und zum feministischen Moment.
Ja. Was machen wir denn jetzt? Annegret Kramp-Dings?
Die Annegret Kramp-Dings. Willst du die machen? Als Frau der Stunde? Nee.
Ich finde das so geil, diesen hast du mitgekriegt, ne? Ich hab's dir hingelegt.
Ja, ich hab's nicht durchgelesen, aber das hab ich.
Dass sie im Stockacher Narrengericht gesagt hat, Latte Macchiato-Jungs in Berlin.
Ja, ja. Willst du die als Frau der Stunde machen?
Also, dass sie da wirklich die, also als negative Frau der Stunde,
ja, okay,
als
gut,
negative
alles klar.
Frau
ja, okay,
der Stunde.
Jetzt bin ich ganz bei dir. Los, leg los.
Also, Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Chefin, macht in Fasching, die war beim Stockacher Narrengericht. Und hat wirklich heftig derb über Männer hergezogen. Hat so gesagt, na ja, jetzt guck doch mal nach Berlin, da die ganzen Latte Macchiato-Jungs, die wollen ja das Klo jetzt irgendwie fürs dritte Geschlecht nur deshalb, weil sie nicht mehr selber wissen, ob sie im Stehen oder im Sitzen pinkeln sollen. Und ich fand das so ein Männer-Bashing, ja, so ein richtiges Negativbeispiel dafür, wie wir es eigentlich nicht wollen. Und ich finde, völlig zu Recht wird die jetzt auch im Netz und überall dafür ziemlich kriegt sie ziemlich um die Ohren gehauen, weil erstens kann man sich nicht über Intertrans oder Sexualität lustig machen, das geht überhaupt gar nicht. Und dann ging das ja irgendwie noch weiter, dass dieses Männer-Bashing auf unterstem Niveau, und das hat mich geärgert, total niveaulos.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Da ist auch nichts mehr hinzuzufügen, das ist einfach daneben.
Und dass sie vorher dann auch noch im Fasching von, wer war denn das nochmal? Ich lese nochmal eben nach, von dem Bernd Delta von den Büttenreden am Kölner Karneval, der hat sich ja über sie lustig gemacht wegen ihres Doppelnamens und ja, überhaupt über Doppelnamen lustig gemacht, und man kann jetzt aber keinen Bezug herstellen. Also sie hat da ja niemanden, ne, sie hat ja nicht zurückgebasht oder so, ist völlig unabhängig voneinander gelaufen. Und ich meine, ich finde Doppelnamen auch, also das ist auch unmöglich, aber irgendwie treffen da so zwei Sachen aufeinander. Ja, was meinst du? Also was?
Also das mit dem Bernd Stelter, das war ja nochmal eine andere Geschichte. Da ist ja diese Frau auf die Bühne gegangen.
Genau,
und
ah ja, stimmt, die ist da nochmal.
Und da fand ich, das fand ich irgendwie, die hat mir ein bisschen gefallen, weil die, ihr Argument war ja, dass sie gesagt hat, es kam ganz aus der Seele raus und war überhaupt nicht geplant, dass sie gesagt hat, sie findet es total daneben, dass Frauen wegen ihren hässlichen Doppelnamen verarscht werden und keiner überlegt sich, warum sie diese beknackten Namen haben müssen. Ja, weil sie einen Mann mit einem bescheuerten Namen haben und demzuliebe diesen Doppelnamen annehmen. Da beschwert sich niemand, aber die Frauen werden durch den Kakao gezogen.
Wobei man ja nicht gezwungen ist, einen Doppelnamen.
Natürlich bist du nicht gezwungen, aber du weißt doch auch, die Gesellschaft ist eben, wie sie ist. Und ich glaube, dass viele, viele Frauen sich auch unter Druck fühlen, den Namen ihres Mannes zu tragen, auch wenn sie es eigentlich vielleicht gar nicht so unbedingt wollen. Und da ist der Doppelname vielleicht eine gute Lösung.
Georg kann auch noch was dazu sagen, gerne.
Ich habe meiner Frau dringend geraten, dass sie ihren Namen beibehält, weil meinen muss man immer buchstabieren. Mhm. Körfgen, versteht ja keinen. Ich, beim Metzger wurde schon mal Köpfchen geschrieben oder. Ne? Also ich hätte damit kein Problem gehabt.
Aber deine Frau hat deinen Namen angenommen.
Ja. Müsste man sie jetzt fragen, warum.
Ja.
Also ich habe ihr dringend abgeraten.
Hättest du ihren genommen?
Nee, auch nicht.
Ah ja, okay. Na gut.
Wie heißt sie?
Fries.
Ist doch schön nordisch, oder?
Mhm, unterfränkisch.
Ist das unterfränkisch? Mhm. Okay. Also das mit dem Namensding, das kann man natürlich schon nochmal thematisieren, ne? Mhm. Finde ich. Und das sagen, dass ja lange dafür gekämpft worden ist, dass dieser Automatismus wegfällt, dass man den Namen des Mannes annehmen muss. Und dass auch das ein Grund sein kann, es wirklich nicht zu tun. Ja. Weil es ja auch eine Errungenschaft war, letztlich der Frauenbewegung zu sagen, die Frau muss nicht mehr heißen wie ihr Mann.
Das machen wir mal in der nächsten Folge, genau, oder in der kommenden Folge. Ja. Bin ich stark dafür. Okay. Ja.
Feministischer Moment.
Hat jemand einen feministischen Moment?
Einen feministischen Moment? Bist du eigentlich ein männlicher Feminist?
Also würde ich, glaube ich, für mich nicht reklamieren. Ich habe mich ja kundig gemacht an der Feminismus. Also glaube ich, ist geschichtlich so ein großes Ding. Weiß ich nicht, ob ich jetzt ein männlicher Feminist bin. Also wenn es darum geht, Gleichberechtigung und dass natürlich die gleichen Chancenfälle bestehen sollen, ja dann schon. Aber ich finde es jetzt als Titel irgendwie komisch für mich.
Warum?
Weiß ich nicht. Ist man dann männlicher Feminist, wenn
im
man sagt...
Im Endeffekt, worum geht es denn im Feminismus? Eigentlich um die gleichen Rechte, die Gleichstellung?
Ja, aber dann geht es um das, was es überhaupt geht, um Menschenwürde natürlich, und um gleiche, ja, dann bin ich natürlich, dann ja, dann bin ich das, sind es aber ganz viele, die ich kenne.
Haben wir dich doch noch zum Feministen?
In einer Dreiviertelstunde.
Ich würde schon sagen, dass man ein Feminist ist, wenn man das ernst meint und wenn man wirklich die Gleichstellung fordert und gleiche Rechte für alle.
Absolut, absolut.
Deswegen finde ich auch nichts falsch an dem Label. Ich finde es ein schönes Label, das kann man ruhig tragen.
Ja, und das Genau, du musst nicht sozusagen, natürlich haben vor allen Dingen Frauen für den Feminismus gekämpft, aber jetzt sind wir ja zum Glück an der Stelle, wo sich die Geschlechter schon viel näher sind als am Anfang und wo wir gemeinsam sozusagen auch vor dem Hintergrund, dass wir eine bessere Familien- und Arbeitsaufteilung wollen für uns alle, dafür eintreten können. Das ist eigentlich historisch eine tolle Weiterentwicklung.
Nutzt beiden, ja.
Genau. Feministischer Moment. Bin selber so ein bisschen unentschlossen. Ich habe ein Plakat gesehen von der DAK Gesundheitskasse, die schöne bunte Plakate kleben und da geht es unter anderem darum, dass man sich nicht gegenseitig haten soll, dass man Body Positivity leben soll, dass man sich nicht schämen soll für seinen Körper, dass man den anderen auch akzeptieren sollte, wie er ist. Die lief jetzt aktuell und die Barmer hat vor 2 Jahren schon mal eine YouTube-Kampagne laufen gehabt mit Bloggerinnen, die eben auch erzählen, wie wichtig es ist, zu seinem Körper zu stehen und zu sich zu stehen. Und ich weiß nicht warum, ich habe immer ein komisches Gefühl, wenn Institutionen wie Krankenkassen zum Beispiel das Thema Body Positivity für sich entdecken.
Wieso? Jetzt
kann man einerseits sagen, das ist doch toll, weil es steht auf vielen bunten Plakaten. Vielleicht macht sich jetzt jemand darüber Gedanken, der bislang noch nie mit dem Thema zu tun hatte. Es kommt mir aber, ich weiß nicht warum, also ich kann es nicht wirklich formulieren, ich habe damit ein Problem. Es kommt mir instrumentalisiert vor, weil die Kassen wollen Mitglieder werben, die Kassen wollen natürlich auch, dass die Mitglieder gesund sind und werben jetzt mit, und man weiß, dass sehr, sehr viele Menschen sich krank schreiben lassen wegen psychischer Beschwerden. Es ist ein Marketing-Tool.
Findest du?
Ja.
Also ich bin ja grundsätzlich immer total gegen diese Kommerzialisierung von irgendwelchen Dingen, aber da habe ich jetzt nicht so ein negatives Gefühl, weil genau das ist ja der Punkt, den du auch eigentlich schon genannt hast. Die Kassen möchten ja auch gerne gesunde Menschen und gesund bist du halt, wenn du dich nicht gegenseitig fertig machst, wegen so einem Quatsch wie deinem Aussehen oder deinem Äußeren. Ja, finde ich eigentlich, ich finde es irgendwie eine gute Sache.
Also der Slogan der DRK ist, gesund sein ist gut, aber gut sein ist gesünder.
Ja, stimmt auch. Absolut.
Stimmt, ne?
Ja,
Gutmenschen bei der DRK, oder, Georg?
Ja, kann ich unterschreiben. Mhm. Weil Gutmenschen ein problematischer Begriff ist.
Finde ich jetzt auch, ja, aber...
Es war ironisch geworden.
Okay. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende für heute. Wir freuen uns natürlich, dass ihr uns zugehört habt. Wir bedanken uns beim Georg.
Ich war gern da.
Ja, es war ein munteres und wirklich interessantes, offenes Gespräch auch.
Wir haben sogar gelacht.
Ihr könnt uns hören auf Spotify, ihr könnt uns hören auf iTunes und ihr könnt natürlich auch den Feed abonnieren. Und wenn ihr Kritik habt oder Anregungen, dann gerne an redaktion@nordbayern.de. Wir freuen uns über das Feedback.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.